Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme Will,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Paul-David Bittner und unser Thema heute: Neues vom Sport. Dabei haben wir Themen mit regionalem Bezug in unserem Angebot und wagen auch einen Blick bis nach Amerika. Es geht um begeisterte Hobbysportler und wir haben für euch auch mit Profis, ja sogar mit einem Olympiasieger gesprochen. Aber lasst euch doch überraschen. Los geht es mit Rugby. Das ist ein international populärer Sport. Die Mannschaften von Neuseeland, England, Südafrika, Frankreich und Argentinien zählen zur Rugby-Elite. In Deutschland war der Sport ebenfalls populär. Allerdings war das in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die Nazis haben den Rugby-Sport in Todesstoß versetzt. Momentan gewinnt diese Disziplin aber langsam wieder an Bedeutung und erholt sich von den Rückschlägen der Vergangenheit. Christoph Kölle berichtet.
Rugby, das ist eine Stadt im Herzen Englands, aber auch ein sehr interessanter Sport mit einer langen Geschichte. Im Jahre 1823 ist Rugby der Legende nach entstanden. Weil der Mannschaft von William Webb Ellis bei einem Fußballspiel eine Niederlage bevorstand, soll dieser den Ball in das gegnerische Tor getragen haben. Wie Rugby gespielt wird, was den Sport ausmacht und wo er gespielt wird, erzählen zwei Rugby-Spieler aus Tübingen.
Also das Mutterland, wo auch die letzte WM stattgefunden hat letztes Jahr, ist natürlich England. In Europa ist die Top-Liga die französische. Dann natürlich das komplette UK, also die Iren sind sehr gut vertreten, die Schotten haben ein sehr gutes Team, auch Wales. Die Top 4 sind Neuseeland, Australien, Südafrika und überraschenderweise auch Argentinien.
In vielen verschiedenen Teilen der Welt spielt Rugby eine Rolle. Die Frage, wie es um die internationale Bedeutung von Rugby bestellt ist, beantwortet Lukas Behrendt, Rugby-Spieler in Tübingen.
Da kann man ein sehr schönes Beispiel anführen, nämlich die Weltmeisterschaft. Das wissen sehr viele nicht, aber die Rugby-Weltmeisterschaft, letztes Jahr in England gewesen, ist das drittgrößte Sportereignis der Welt. Wird nur überboten von Olympischen Spielen und einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Beim Rugby gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Varianten. Eine dritte Variante, das Siebener Rugby, gehört ab 2016 zum Programm der Olympischen Spiele.
Also es gibt Union, das ist das klassische 15er-Spiel, die kompletteste Form, wenn man so möchte. Eine abgespecktere Version, was jetzt wie gesagt olympisch wird, ist das 7er. Gleiche Regeln, nur die Hälfte, weniger als die Hälfte der Spieler. Und dann in vor allem Australien noch sehr populär Rugby League. 13 Spieler und da fehlt ein Key, ein Schlüsselelement, das sogenannte Rucking, also der Kampf um den Ball, nachdem ein Spieler zu Boden gebracht wurde.
Lukas ist Mitglied beim Rugby Club Tübingen e.V., kurz RCT. Der Verein ist noch jung. Gegründet wurde er am 5. Dezember 2014.
Der Verein ist entstanden aus versicherungstechnischen Gründen, durften wir nicht mehr mitspielen in der Verbandsliga.
Dominik ist Vizepräsident des RCT. Außerdem Cheftrainer und zuständig für das Stürmertraining.
Also wir spielen das Rugby sowohl in der 15er als auch jetzt in der neuen olympischen 7er Variante. Die 7er spielen wir vor allem jetzt auf Unisportturnieren und bei der 15er nehmen wir auch am Ligabetrieb teil.
Da Rugby ein Vollkontaktsport ist, der mit wenig Schutzausrüstung gespielt wird, ist der Fairnessgedanke vorherrschend. Daher gibt es viele komplexe Regeln.
Jede Regel, die es beim Rugby gibt, gibt es aus zwei Gründen. Der Spielfluss muss erhalten werden und die Sicherheit der Spieler muss garantiert werden.
Rugby ist vor allem international sehr populär. Dass der Sport hierzulande noch eine eher kleine Rolle spielt, liegt nicht nur an der Dominanz des Fußballspiels. Es gibt noch eine weitere Erklärung. Denn hierzulande war Rugby bereits vor dem Ersten Weltkrieg und vor allem in der Weimarer Republik sehr populär.
Wir Deutschen haben eigentlich auch eine gewisse Rugby-Kultur gepflegt, waren auch gar nicht so schlecht. Es gibt sehr, sehr alte Wimpel von Spielen gegen England etc. Das war allerdings vor der Nazi-Zeit und die haben das Spiel als undeutsch oder als eben ein englisches Spiel verteufelt und mehr oder weniger verboten. Und von dem Schlag hat man sich leider bis heute nicht ganz erholt.
Zu Hause ist Rugby in England. Hier entstand der Sport. Das Land hat große Spieler hervorgebracht. Darunter sehr bekannte Namen.
Winston Churchill, der auch selber Rugby gespielt hat, als englischer Upper-Class-Gentleman, wenn man so möchte, hat über Rugby gesagt, Rugby is a hooligans game played by gentlemen.
Werte wie Disziplin und Respekt vor dem Gegner, den Mitspielern, aber auch vor dem Schiedsrichter stehen beim Rugby im Zentrum. Rugby ist auch ein sehr sozialer Sport.
Mich fasziniert am Rugby einerseits dieser Teamgeist. Ich habe sehr, sehr viele gute Freunde über das Rugby gefunden. Es ist ein Ausgleich zum Studium, wie Sport generell. Es ist ein sehr harter, eben auch ein sehr fairer Sport.
Zu welchen fantastischen Ergebnissen der professionelle Rugby-Sport führen kann, lässt sich bei Partien auf der internationalen Bühne bestaunen.
Der Reiz ist, man hat sehr viel diese Linienkämpfe, immer nur sogenannte Stürmerbälle. Der Ball wird in die gegnerische Linie reingetragen, 5 Leute werfen sich auf einen Haufen, für Außenstehende sieht es komplett furchtbar aus. Aber dann gibt es wieder diese kurzen Momente der Magie, wenn die Angriffswelle durch die gegnerische Linie bricht und man einfach wunderschön vorgetragenes Offensiv-Rugby in Perfektion, wie zum Beispiel von Neuseeland, sieht. Und genau für diese Spannung, für diesen Moment lebt man beim Rugby.
Christoph Kölle über die Faszination Rugby. Der RCT ist einer von knapp 100 Vereinen in ganz Deutschland. Betrachtet man aber die Entwicklung insgesamt, so wird Rugby aller Voraussicht nach in Deutschland auch in den kommenden Jahren zunehmend populärer werden. The Kooks mit Jump of the Heart. In Tübingen gibt es ein breites Sportangebot. Vom Hochschulsport an der Uni bis zu privaten Vereinen. Fast alle Sportarten sind hier vertreten. Mitten in Tübingen in der Wilhelmstraße befindet sich die Tanzschule Danson. Hier werden Kurse zu allen möglichen Tanzrichtungen angeboten. Mikro-Europa-Reporterin Maren Kenner hat die Schüler beim Ballettunterricht besucht und sich mit Katja Büchtemann, der Leiterin des Dansons, unterhalten.
Ein rechteckiger Saal, eine Wand voller Spiegel, dazu mehrere Ballettstangen, 12 Tänzerinnen in Trikots und Strumpfhosen und Katja Büchtemann, die Ballettlehrerin. Wir sind im Danzon, der Tanzschule im Alten Museum auf der Wilhelmstraße. Im Jahr 2000 hat die gebürtige Tübingerin Katja Büchtemann zusammen mit Marco Massal und Ina Handel die Schule gegründet. Danzon ist in Mexiko ein Tanztee, also eine öffentlich-gesellschaftliche Tanzveranstaltung. Auch ein Stück der berühmten Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin und Ballettdirektorin Pina Bausch heißt Danzon. Büchtemann studierte und unterrichtete an der renommierten Folkwang-Universität der Künste in Essen, damals unter der Leitung von Pina Bausch. Als sie das Angebot bekam, in Tübingen eine Schule zu übernehmen, entschied sich Katja Büchtemann, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Heute kommen um die 400 Schüler ins Danzon.
In erster Linie wollen wir Freude am Tanz vermitteln, und zwar für alle, die gerne tanzen möchten. Wir möchten das denjenigen, die das als Hobby machen, genauso wie denjenigen, die das als Vorbereitung für eine Profikarriere. Also wir sind sehr breit aufgestellt, erstens von den Stilen und zweitens von den Levels. Die Philosophie ist wirklich Freude am Tanzen, Freude am eigenen Körper, den Leuten nahezubringen.
Im Danzon kann also eigentlich jeder tanzen. Vom klassischen Ballett über Hip-Hop und House, Afro und Latin oder Modern ist für jeden etwas dabei. Ob alt oder jung, unerfahren oder Profi, alle kommen hier zusammen. Unter den Schülern sind auch viele Studenten. Für sie bietet das Danzon Zehnerkarten zum Abstempeln an. Laura Voll kommt aus Tübingen und studiert hier an der Uni Medizin. Schon zu ihrer Schulzeit hat sie im Danzon ihr Tanzbein geschwungen.
Was ich am Danzon sehr gerne mag, ist, dass so viele verschiedene Tanzrichtungen ausprobieren und dass auch alle so miteinander sind. Und ich fühle mich da unheimlich wohl, auch so geborgen wohl, und bin deshalb auch jetzt während meines Studiums total glücklich, immer wieder da zu sein.
Die Freude am Tanzen ist im Unterricht sehr deutlich zu spüren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer scherzen und lachen viel. Katja Büchtemann verbessert und zeigt, wie man es richtig macht. Verschiedene Stile und dabei sich selbst auszuprobieren. Darauf kommt es Laura Voll beim Tanzen an. Ein Gefühl für die eigenen tänzerischen Fähigkeiten. Genau das konnte sie bei der dritten Art erleben. Ein in der Gruppe entwickeltes und choreografiertes Stück unter der Leitung von Katja Büchtemann.
Ich glaube, was mir am allerbesten daran gefallen hat, war die Zeit und die Art und Weise, auf die wir uns während der Proben und während wir uns kennengelernt haben und zusammen dieses Stück entstanden ist, und dass wir so dieses Miteinander auf so eine schöne Art und Weise haben konnten.
In der dritten Art dreht sich alles um den zwischenmenschlichen Kontakt, was mit Tanz sehr gut darstellbar ist. Die Inszenierung sorgte auch überregional für Aufsehen.
Und ich habe mich dann mit dem Stück bei den Bundesfestspielen beworben. Das ist ein Wettbewerb, der wird jährlich ausgeschrieben. Den gibt es für Literatur, Tanz, Theater und Musik. Dort werden jugendliche Laiengruppen dann eingeladen. Also es waren 80 Bewerbungen und 7 wurden eingeladen und wir waren eben dabei.
Im Sommer 2016 führt das Danzon wieder ein großes Schulprojekt auf. Dieses Mal steht Die Schöne und das Biest auf dem Programm. Seit Schulgründung wird jedes zweite Jahr ein großes Tanzballett von der ganzen Schule aufgeführt. Dabei kommt es Katja Büchtemann vor allem darauf an, dass jeder mitmachen darf und verschiedene Tanzrichtungen vertreten sind. Bis zur Aufführung ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin wird weiter fleißig geprobt und trainiert.
Das war Mikro-Europa-Reporterin Maren Kenner mit einem Beitrag zur Tübinger Tanzschule Danzon. Wer mag, kann auch nochmal auf der Webseite des Danzons unter danzon.de nach Terminen und weiteren Kursangeboten schauen. Einen Link zur Webseite und Bildern findet ihr auch auf unserer Homepage mikroeuropa.de. Wer nun Lust aufs Tanzen bekommen hat, kann zum folgenden Song sein Wohnzimmer unsicher machen.
Oh,
Cliff Richard und die Shadows mit Do You Wanna Dance in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1962. Fast jeder kleine Junge, der seine Freizeit auf dem Fußballplatz verbringt, träumt davon, eines Tages Fußballprofi zu werden. Das Hobby zum Beruf machen. Bekannt sein. Fußball spielen für den Lebensunterhalt. Doch der Weg bis dahin ist weit und es gehört sehr viel Glück mit dazu. Patrick Schönfeld hat es geschafft und spielt derzeit bei Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga. Seit mehr als 6 Jahren ist der 26-Jährige nun schon dabei. Seine Schwester Pia ist Radio Mikro Europa Reporterin. Sie gibt uns einen Einblick in das Leben ihres Bruders als Profisportler.
Die Nachspielzeit ist um. Es ist Schluss! Es ist Schluss! Es ist Schluss! Es ist Schluss! Arminia Bielefeld ist aufgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga. Es sind Tollhaus-Szenen!
Das allerschönste Erlebnis war auf jeden Fall der Aufstieg in die zweite Liga mit Bielefeld damals. Uns das so eigentlich keiner zugetraut hat. Und wir da eine sehr eingeschworene Mannschaft waren, die auch abseits des Platzes viel gemacht hat. Und da wir dann zusammen so was Großes erreicht, das war auf jeden Fall der schönste Moment.
Seitdem mein Bruder Fußballprofi ist, versuche ich so oft es geht, bei Spielen dabei zu sein und mitzufiebern. Da waren schon sehr viele emotionale Spiele dabei, auch im negativen Sinn. Aber dieser Aufstieg zählt definitiv zu den Momenten, in denen auch ich zu spüren bekommen habe, dass der Fußball manchmal die schönsten Geschichten schreibt. Für Patrick stand als Jugendlicher nicht immer fest, dass er es einmal schaffen würde, Fußballprofi zu werden. Er ist einen eher untypischen Weg gegangen.
Ja, ich bin ja im Gegensatz zu den meisten Bundesligaspielern nicht durch die Nachwuchsleistungszentren gelaufen, sondern habe eher bei kleineren Vereinen gespielt und habe dann im ersten Herrenjahr noch Bezirksliga gespielt, oder Bezirksoberliga, dann normale Oberliga in Bayern und von da aus dann nach Oberhausen in die zweite Liga.
Dass sein Hobby zum Beruf wird und er genau das, wovon viele kleine Jungs auf dem Fußballplatz träumen, Realität werden lassen kann, entschied sich sehr spät. Erst kurz nach seinem Abitur war der Wechsel fix. Da überrascht es nicht, dass die eigentlichen Zukunftspläne etwas anders aussahen.
Ursprünglich hatte ich eigentlich vor, Lehramt zu studieren auf Sport und Englisch. Aber nachdem ich dann direkt nach meinem Abitur in Oberhausen unterschrieben habe, hat sich das dann zerschlagen.
Sein Alltag besteht heute also nicht darin, Schüler zu unterrichten, sondern zu trainieren, Termine wahrzunehmen und ja, was macht ein Profi eigentlich so den ganzen Tag?
Ja, normal haben wir einmal Training am Tag, manchmal auch zweimal. Das ist auch meistens früh und ich mache eigentlich sonst super typische Sachen. Ich spiele gerne Playstation, ich studiere noch nebenbei, ich mache noch ein Fernstudium. Da geht auch noch ein bisschen Zeit drauf und ich gehe auch ein, zwei Mal in der Woche mit Mannschaftskollegen golfen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zum Fußball. Ist auch nicht ganz so anstrengend, aber ja, es fordert auch viel Konzentration. Und wenn man das dann ein bisschen kann, dann macht das auf jeden Fall richtig Spaß.
Mit dem Studium will sich Patrick neben dem Fußball absichern und ein Standbein für die Zeit nach dem Profisport aufbauen. Den Fußball dabei komplett aufzugeben, kommt jedoch nicht in Frage.
Ja, ich habe jetzt das Sportbusiness-Management-Studium. Ich will auf jeden Fall im Fußball bleiben. In welcher Art, das muss man dann auch immer sehen, was es für Optionen gibt. Und ich habe mir jetzt noch nicht so intensiv Gedanken gemacht.
Wozu auch, denn momentan kann Patrick den Traum Fußballprofi leben und sich am Kicken auf dem Platz erfreuen. Und ich kann auf der Tribüne noch einige Spiele sehen und schöne Momente miterleben. Zum Abschluss gibt's noch einen Rat an die jüngeren Spieler, die auf dem Sprung zum Profi stehen.
Hart arbeiten, ehrgeizig bleiben, danach leben, alles dafür tun und dann braucht natürlich auch immer eine große Portion Glück.
Pia Schönfeld mit einem Beitrag über ihren Bruder Patrick, der seit 2009 Fußballprofi ist. Und jetzt hört ihr Football's Coming Home von den Three Lions.
Mikro Europa.
More than the European Championship.
Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben. Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst. Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst.
Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, Neues vom Sport. Der nächste Beitrag beschäftigt sich mit einer olympischen Sportart, die derzeit stark in der Kritik steht. Sie ist allerdings nicht neu, sondern seit 1896 olympisch. Ich habe mich mit dem mehrfachen Olympiasieger Ralf Schumann getroffen und mit ihm über das Sportschießen gesprochen.
So we have coming in sixth place with 581 points representing Germany, Ralf Schumann. He is a three-time Olympic Games gold medalist and a two-time Olympic Games silver medalist. He's also a two-time world champion. He's a one-time world championship silver medalist, a two-time world championships bronze medalist.
Die Liste von Auszeichnungen und Medaillen, die Ralf Schumann gewonnen hat, klingt ungefähr so wie die von Lionel Messi im Fußball. Trotzdem gibt es sicherlich viele, die seinen Namen noch nie gehört haben. Das könnte daran liegen, dass Schumann nicht mit einem Ball auf ein Tor schießt, sondern mit einer Pistole auf Zielscheiben. Er ist der erfolgreichste deutsche Sportschütze aller Zeiten und hat vor allem in seiner Disziplin, der Schnellfeuerpistole, so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ich habe Ralf Schumann getroffen und mit ihm über seinen Erfolg, sein Leben nach dem Karriereende, die Verantwortung beim Schießen und den Profisport allgemein gesprochen. Er berichtet zunächst, was ihn während seiner aktiven Zeit ausgemacht hat.
Also ich glaube, der Unterschied ist die Kontinuität im Training, das immer wieder dranbleiben. Das ist auch eine gewisse Art von Fleiß, wo man jeden Tag wieder trainiert, wo man auch nicht nur das trainiert, was man speziell tut, wie Sportschießen, sondern auch das alles trainiert, was dazu die Grundlage bildet, wie athletische Ausbildung, sich gut drauf vorzubereiten, im Kopf klar zu sein. Dass man das über Jahre immer wieder macht und eben nicht stolz wird und überheblich wird, wenn man mal eine Medaille hat. Auch wenn man Olympiasieger ist, das ist ein sehr cooles Ding. Aber wenn man weitergehen will, braucht es immer wieder das kontinuierliche Training und das ist eigentlich das, was mich ausgemacht hat.
Nach über 30 Jahren als aktiver Schütze und mehr als 700 Wettkämpfen beendete Schumann seine aktive Karriere nach dem Weltcup-Finale in Bangkok am 26. Oktober 2012. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Schumann beschloss sich nicht zur Ruhe zu setzen, sondern sein Wissen und seine Erfahrungen weiterzugeben.
In den letzten Jahren meiner Sportkarriere habe ich alle Trainerscheine gemacht, habe nochmal ein Sport- oder ein Trainerstudium in Köln gemacht. Das ist eine sehr hochwertige Ausbildung. Dann war ich ein paar Jahre im Thüringer Schützenbund, habe die Pistolenmannschaft trainiert und bin jetzt seit Mai selbstständiger Trainer. Und ich kann jeden trainieren, der das Interesse hat, von mir zu lernen. Und das macht mega viel Spaß.
Natürlich bringt der Umgang mit Schusswaffen Gefahren mit sich. Und es gibt deshalb auch kritische Stimmen gegen das Schießen als Sportdisziplin. Schumann selbst betreut als Trainer viele junge Leute und berichtet davon, wie er versucht, die Verantwortung weiterzugeben, richtig mit den Waffen umzugehen.
Es ist für uns existenziell notwendig, wirklich die Waffen zu kennen, dass wir wissen, was ist die Wirkung von einer Waffe. Und die kann eben mitunter auch tödlich sein. Und für mich als Trainer ist es eine Aufgabe, das bewusst zu machen, dass eben eine Waffe eine Wirkung hinterlässt und dass wir sehr, sehr darauf achten, was Sicherheitsbestimmungen sind, dass wir darauf achten, wie wir mit den Waffen umgehen, wo wir die Waffen hinhalten. Da gibt es ganz strikte Auslegungen und Festlegungen und das müssen wir einfach einhalten.
Was rät Ralf Schumann, wenn man eine Karriere als Profisportler einschlagen möchte?
Ich würde dem jungen Menschen empfehlen, dass er sich wirklich überlegen sollte, ob das seine Bestimmung ist, im Sport erfolgreich zu sein. Das ist eine ganz tolle Sache. Es ist ein sehr gutes Hobby, was man machen kann. In manchen Sportarten kann man sicherlich auch Geld verdienen. Aber ich glaube, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Und das muss man abchecken, ob man das wirklich will. Ansonsten, wenn ein Sportler wirklich Leistungssport machen möchte, dann sollte er fleißig trainieren. Dann sollte er das tun, was sein Trainer sagt. Und voller Fleiß und Gehorsam auch gegenüber dem Trainer und Vertrauen, dass der Trainer das richtig macht, diesen Weg gehen.
Ich bin Paul-David Bittner und das war ein Interview mit dem mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister im Sportschießen, Ralf Schumann.
All or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all, or nothing at all. Nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Oh, nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. So please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile, or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all, or nothing at all, all, or nothing at all.
Billie Holiday, All or Nothing at All. Wie bereits angekündigt, wollen wir auch einen Blick über den großen Teich werfen. Viele denken, dass es viel zu teuer oder gar unmöglich sei, in den USA zu studieren. Der Sport jedoch macht es für einige möglich. Denn Colleges in den USA verteilen Stipendien an gute Sportler, nicht nur aus den USA, sondern aus der ganzen Welt. Moritz Pronat hatte das Glück, ein solches Stipendium zu bekommen und sein Psychologiestudium dort zu absolvieren. Grund dafür ist sein Tennistalent. Pia Schönfeld hat über Skype nachgefragt, wie sich sein Leben dort gestaltet hat.
Nach 4 Jahren Studium in den USA ist Moritz nun seit Weihnachten wieder in Deutschland. Durch sein Tennistalent hat er es geschafft, sich einen Traum zu erfüllen und für ein paar Jahre in Amerika zu leben, um dort Psychologie zu studieren. Bevor es losgehen konnte, musste er zunächst Englischkenntnisse nachweisen und sein Können im Tennis in einem Video zusammenstellen. Nach der Zusage von einer Uni und deren Tennistrainer in South Carolina landete er dann aber auf einmal doch woanders.
Zuerst war ich in Florida, in Daytona Beach. Sollte eigentlich South Carolina werden, da ist ja der Coach dann eben dahin gewechselt und hat mich gefragt, ob ich mit will. Und dann war ich natürlich positiv überrascht. Und dann war ich dort 3 Semester und eigentlich hat es mir extrem gut gefallen. Aber mein bester Kumpel in Deutschland, der fand die Idee College Tennis eben auch interessant. Und der wurde bei der Uni in Florida nicht genommen. Und dann haben wir uns anderweitig umgesehen und ja, dachten, Kalifornien klingt ziemlich gut. Und dann ja, habe ich den Coach gefragt, ob er noch einen Platz hätte. Und dann musste ich da vorspielen und dann bin ich nach Kalifornien gegangen.
Die Coaches der College-Teams, von denen hier die Rede ist, bestimmen nämlich neben den Unis darüber, wer ins Team aufgenommen wird und dadurch das Studium finanziert bekommt, das ansonsten kaum bezahlbar wäre.
Ja, also durch den Sport hatte ich wirklich keine Unikosten. Jedoch musste ich Bücher zahlen. Da konnte man sich aber auch oft, in meinem Fall jetzt Psychologie studieren, da ändert sich ja jetzt nicht durchgehend irgendwas. Konnte man auch immer die ältere Version des Buches kaufen, weil es war jetzt nicht so teuer. Die Flüge haben sie mir natürlich auch nicht gezahlt. Und dann musste ich auch für meine Unterkunft selber zahlen. Aber sonst hatte ich keine Kosten.
Mit dem Stipendium an der Concordia University Irvine waren für Moritz auch Pflichten verbunden. Ein guter Notenschnitt und noch wichtiger, der Erfolg im Sport. Denn die Unis schmücken sich gerne mit ihren erfolgreichen Athleten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich kein Klischee, dass die Athleten so einen ganz, nicht einen ganz anderen, aber so einen etwas anderen Status an der Universität auch genießen und die Universität natürlich auch ja, representen und so. Und wenn Spiele bei uns sind, waren echt immer auch viele Leute da. Oft der Präsident sagt man halt, Schulleiter.
Auch hieran erkennt man wieder, welchen besonderen Stellenwert der Sport an amerikanischen Universitäten hat. Hier organisiert man nicht mal eben einen universitätsinternen Wettkampf, hier geht es um viel mehr.
Also es gibt die sogenannte Season, wo man sich dann gegen andere Universitäten misst. Das ist von Januar bis Mai und dann von August bis Dezember spielt man ein paar Turniere, aber das ist dann nur individuell. Und die wirkliche, was für die Uni wichtig ist und für die Reputation der Uni, die sich ja wirklich mit den Sportteams schmücken, sage ich mal in Anführungszeichen, ja, da ist die Januar bis Mai ist die entscheidende Phase.
Wer also bis jetzt dachte, dass sich Moritz im sonnigen Kalifornien eine entspannte Studienzeit machen kann, irrt sich. Der Tagesablauf ist strikt und viel Freizeit bleibt neben dem Sport und der Uni nicht wirklich übrig.
Also jeder normale Tag hat eigentlich mit Fitness angefangen, leider schon um 6 a.m. Und das ging dann immer bis 7.30 Uhr und dann um 8 Uhr ging die Uni los. Das ist dann einfach selbstverständlich, dass man da aufsteht, dann geht man in die Uni und dann hat man noch 2 Stunden Training am Tag und dann bist du schon busy den Tag über, dann ist danach manchmal noch eine Abendvorlesung und Anwesenheit ist ja sehr viel strikter geregelt als in Deutschland, also und da durfte man sich halt auch keine Fauxpas leisten, zwecks Anwesenheit.
Trotz des vielen Sports liegt der Fokus für Moritz jetzt auf dem Masterstudium in Deutschland. Da ist es auch vollkommen in Ordnung, dass der Sport an zweite Stelle rückt.
Also, ja gut, der Stellenwert auf den Unis mit dem Sport, das ist ja hier nicht ganz so, was ich auch okay finde. Also die Bildung kann ja ruhig im Vordergrund stehen, jetzt vor allem für den Master. Speziell in Psychologie ist es dann schon wichtig, da auch nochmal das zu vertiefen und da brauche ich jetzt eigentlich keinen Sport. Also ich denke, ich mache jetzt ein bisschen langsamer mit Tennis, klar, spiele ich noch, ist eine Leidenschaft, ist ein Hobby und wird es auch immer bleiben. Aber da jetzt wirklich dann Vollgas anzugreifen oder so, erscheint mir auf längere Sicht auch etwas naiv, da alles auf den Sport zu legen.
Pia Schönfeld mit einem Beitrag über den College-Tennisspieler Moritz Pronat.
feels like I'm blind, 'cause I can't see your feelings inside. I'm not lying, I would like to love you, but I'm still trying. In my mind, all of these questions just want to fight. It seems right, but I will fight to see the sun in the night. I fly over the horizon into your arms to keep you warm. So please don't cry. Take my hand, we'll get up high. For me, your love is just too far to see. You say maybe, even when I'm on my knees, but when she's near me, there's no other place I want to be. I've got fear, thinking about tomorrow, my dear, 'cause I want you here. I fly over the horizon into your arms to keep you warm, so please don't cry.
Tuesday's Edition mit Horizon, eine Band aus Tettnang. Unser letzter Beitrag für heute beschäftigt sich mit einem immer wichtiger werdenden, aber doch oft unterschätzten Bereich von Sport. Befinden sich ältere Leute, die in Rente sind, nur auf der Couch? Nicht unsere Protagonisten im nächsten Beitrag. Sie nutzen ihre neu gewonnene Freizeit aktiv und halten sich fit. Naika König berichtet zum Thema Seniorensport.
Gerade im Alter ist sportliche Betätigung sehr wichtig für die Erhaltung von Körper und Geist. Fit und aktiv im Alter. Das ist auch mein Interviewpartner Klaus Burger. Zu Erwerbszeiten arbeitete er als Biologie- und Chemielehrer und ist nun mit seinen 73 Jahren seit einiger Zeit nicht nur Rentner, sondern außerdem Wettkampfsportler. Seit seiner Pensionierung turnt er beim KTV Straubenhardt deutschlandweite Wettkämpfe.
Als Kind habe ich schon angefangen mit 6 Jahren, ganz einfachen Verein zu turnen, und dann in der Hauptschule ging das dann weiter, Gymnasium, wurde es ein bisschen spezieller, dann habe ich Wettkampfturnen, Leistungsturnen gemacht. Ja, und dann aufgrund des Studiums und des Jobs waren dann 40 Jahre dazwischen, wo ich mich eigentlich nicht so speziell durch Wettkampfsport gesundheitlich gekümmert habe. Und als ich dann ins Pensionsalter kam, dann habe ich mich wieder besonnen, was hast du denn für spezielle Sachen in der Jugendzeit gemacht? Und dann bin ich wieder ein bisschen mehr ins Turm reingegangen. Hatte ja auch mehr Zeit dann als Rentner.
Senior im Turnen ist man schon ab 30 Jahren. Allerdings werden bei Wettkämpfen die Altersgruppen nochmals unterteilt. Vorgegebene Turnübungen sowie Geräte und Gerätehöhen werden dabei dem Alter angepasst. Bei den deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren tritt Klaus Burger in der Altersklasse der 70- bis 74-Jährigen gegen rund 20 bis 25 Mitstreiter an. Hier bewegt er sich unter den 10 Besten der Rangliste. Seinen größten Erfolg feierte er allerdings bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften.
Wir haben also mit der badischen Mannschaft 2012 Deutschlandpokal gewonnen. Und dieses Jahr hat es nicht ganz so gut geklappt. Da sind dann zwei gute ausgefallen. Und dann haben wir einen fünften gemacht. Wir sind im Seniorenbereich, also nicht so mehr, dass wir diesen Leistungsdruck in der Form haben, dann natürlich auch zufrieden, weil wir dabei waren, weil wir mitgemacht haben.
Wenn Wettkämpfe anstehen, trainiert Klaus Burger zweimal pro Woche, ansonsten einmal, wobei er auch außerhalb des Trainings sehr aktiv ist und sich viel bewegt. Motivation hierbei ist aber nicht in erster Linie ein Platz auf dem Treppchen.
Es geht letztendlich auch in diesen Bereichen nicht um unbedingte Spitzenleistung in der Welt, sondern es geht eben um die Gesundheit und um das Älterwerden günstiger zu gestalten. Ansonsten spielt natürlich im Seniorenbereich, im Training, das Gesellige auch eine große Rolle, dass es Spaß und Freude macht und eine Motivation fürs Älterwerden ist.
Am Turnen schätzt Klaus Burger besonders die Möglichkeit der individuellen Gestaltung der Übung. Sie können den eigenen Voraussetzungen und Zielen immer neu angepasst werden. Seit ungefähr 5 Jahren konzentriert er sich im Training jedoch weniger auf das Erlernen neuer Übungen als auf die Erhaltung seiner Fertigkeiten. Bestimmte Fähigkeiten zu verlieren ist Teil des Älterwerdens. Doch dem kann durch Training zeitlich entgegengewirkt werden.
Der Zeitfaktor spielt hier eine große Rolle. Die Geduldigkeit. Also, dass man nicht dann sagt, ja, das ist frustrierend und ich mache nicht mehr weiter und so. Im Gegenteil, wenn man das merkt, dass man das und das nicht mehr erreicht, sollte man sich auch besinnen des Alters und dann eben lieber ein Stück zurückgehen. Und es ist eine Motivation auch, was da drin liegt. Keine Frustration, sondern wenn man sowas merkt, ist es wieder eine Motivation, das wieder in Ordnung zu bringen und im Training dann darauf einzugehen.
Aber es muss natürlich nicht unbedingt geturnt und im Wettkampf angetreten werden, um sich fit zu halten.
Es gibt ja so viele Nuancen im Seniorensport, im Breitensport. Man kann ja auch ganz einfache Dinge machen, die auch für die geistige Entwicklung eine große Rolle spielen. Um die Demenz im Alter vorzubeugen oder diese Balanceübung oder Sturzprophylaxe.
Die Angebote im Seniorensport sind vielfältig und wachsen stetig. In Tübingen gibt es seit 2010 das offene Bewegungsangebot für Menschen ab 50. Dieses Programm ist kostenlos und wird von der Stadt Tübingen organisiert. Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter kommen von verschiedenen Sportvereinen und Einrichtungen, wodurch das Programm sehr abwechslungsreich ist. Von Dezember bis Ende März wird immer dienstags von 10 bis 10:45 Uhr im Gymnastikraum der Hermann-Hepper-Turnhalle Sport gemacht. Doch vor allem der Treffpunkt im Sommerhalbjahr kommt bei den Teilnehmern gut an.
Im Botanischen Garten, das ist das schön, an der frischen Luft, wahnsinnig toll. Und das Angebot von der Stadt ist natürlich traumhaft. Und wir haben mit 20 Leuten angefangen und jetzt sind wir oft 70 im Botanischen Garten.
Super. In der frischen Luft sich zu bewegen, ist noch schöner als nur die Halle. Aber dass es hier im Winter jetzt auch noch Halle gibt, trotz der knappen Hallenstunden, trotz der Diskussionen, ob man die Hallen für Flüchtlinge umwidmen muss, das ist einfach gut. Das ist einfach, finde ich, eine sehr gute Art der Stadt Tübingen, sich um ihre Bevölkerung zu kümmern.
Tillmann Ottmar von der Fachabteilung Schule und Sport der Stadt Tübingen ist einer der Organisatoren des Programms. Er betont, das Programm stehe für alle Senioren jeden Alters offen, ob mit Gehstock, Rollator oder gar im Rollstuhl. Für jeden findet sich eine passende Übung oder Bewegungseinheit.
Die Übungsleiter sind qualifiziert, die wissen genau, was für ein Personenkreis da vor ihnen steht und wissen dann auch, was sie dementsprechend mit den Leuten machen können. Es geht tatsächlich um Mobilisierung, um Bewegungsförderung, um ein gutes Körpergefühl, um Herz-Kreislauf-Betätigung und solche Sachen stehen da im Vordergrund.
Und neben der Förderung und Erhaltung des Körpers geht es natürlich auch um das soziale Miteinander und jede Menge Spaß und Freude an der Bewegung.
Falls irgendein Mitbürger aus Tübingen sich jetzt angesprochen fühlt, darf er natürlich jederzeit gerne dieses offene Bewegungsangebot nutzen. Wir sind immer erfreut, wenn neue Gesichter in die Runde mit dazukommen. Wer Informationen braucht, darf sich gerne auf der Tübinger Homepage die Informationen holen und dann einfach vorbeischauen und sich bewegen.
Naika König zum Thema Seniorensport. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Mikro-Europa-Sendung zum Thema Neues vom Sport. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. An den Reglern saßen Anna, Larissa und Alicia. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Am Mikrofon Paul-David Bittner. Schaut doch mal auf unsere Webseite vorbei, unter mikroeuropa.de. Natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, unter Mikroeuropa Tübingen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.